Da sind wir wieder bei Club der Cleveren, dem OÜN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Altenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und vor meinem Mikrofon hat eine tolle Persönlichkeit Platz genommen, nämlich Manuela Macedonia. Sie ist gebürtige Italienerin, heute mit Leib und Seele in Österreich zu Hause und sie ist vor allem eines, nämlich Neurowissenschaftlerin. Sie ist Buchautorin und Speakerin und sie bringt Laien die Erkenntnisse aus der aktuellen Gehirnforschung näher. Und genau das haben wir auch in dieser Podcast-Folge besprochen. Sie selbst ist Podcast erprobt. Sie hat ihren eigenen Podcast mit dem Namen Gehirn einfach erklärt. Und genau das haben wir auch in dieser Folge von Club der Cleveren probiert. Denn clevere Menschen und Gehirn, das passt natürlich gut zusammen. Und ich habe ihr Fragen gestellt wie, naja, wie schlau sind wir Menschen eigentlich? Wie können wir denn die Entwicklung des Gehirns gerade bei unseren Kindern fördern? Warum ist denn dieses Schulbankdrücken, das Sitzenlernen für unser Gehirn eigentlich ein völlig falscher Zugang? Und natürlich wollen wir darüber sprechen, ab wann denn unser Gehirn eigentlich fertig ausgebildet ist und ab welchem Zeitpunkt es eigentlich nur noch bergab geht und wie ich mein Gehirn fit halten kann, auch im Alter, um eben Dingen wie Demenz vorzubeugen. Alles das hört ihr jetzt. Viel Spaß bei Club der Cleveren X, Manuela Macedonia. Ich freue mich und sage herzlich willkommen, Manuela Macedonia.
Danke für die Einladung.
Ich sage danke. Und jetzt starte ich mit einem kleinen Geheimnis, beziehungsweise etwas, was Sie wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, aber wir sehen uns heute nicht zum ersten Mal. Denn vor vielen, vielen Montagen, als ich noch an der Johannes Kepler Universität studiert habe, hatte ich einen Italienischkurs bei Ihnen.
Ah, okay.
Das ist viele, viele Jahre her.
Das haben Sie mir jetzt verheimlicht.
Ja, das habe ich mir für den Podcast aufgehoben. Nichts im Vorgespräch verraten. Aber ja, ich habe damals Wirtschaftswissenschaften und Sozialwirtschaft studiert und habe mir damals gedacht, es war die Zeit der Studiengebühren und ich wollte dieses Studium einfach nutzen und so möglichst viel Wissen aufsaugen und ich war mir dann bewusst, so Sprachenkurse sind ja mega teuer, wenn man die woanders macht. Also habe ich auf der Uni zu den zwei Fremdsprachen, die ich musste, noch drei zusätzliche gemacht, wenn man gedacht hat, warum denn eigentlich nicht?
Sicher?
Ja. Und da war Italienisch mit dabei.
Aha. Da müsste ich jetzt nachschauen in meinen Aufzeichnungen.
Ist lang aus. Aber umso schöner, dass wir uns heute wiedersehen und aber in anderen Rollen.
Ja, gut.
Diesmal stelle nämlich ich die Fragen.
Ja, bitte. Und ich kriege eine Note am Ende, oder wie?
Das überlege ich mir noch.
Ob ich gut passend antworte.
Ja, genau. Aber da kommen wir schon ein bisschen in das Thema, dieses Sprachenlernen. Das hat mir immer unglaublich Spaß gemacht. Ist Sprachenlernen vielleicht sogar ein Gehirnbooster?
Ja, je nachdem, wann man es lernt. Ja, also in der Kindheit auf jeden Fall. Mehrsprachige Kinder erreichen bessere Leistungen, also kognitive Leistungen. Das kommt dadurch zustande, dass wenn man mehrere Sprachen lernt, dass man diese Switchen macht, ja, hin und her. Und das ist eine sehr, sehr gute Übung fürs Multitasking. Und Multitasking ist wiederum eine Fähigkeit, die wir brauchen im Alltag, egal wofür. Es ist nicht so, dass man Multitasking nur sagen wir so beim Haushalt hat, ja, also man bügelt und man hört ein Podcast an, den Podcast von Elisabeth Heidelberger, ja, zum Beispiel, sondern ist beim Autofahren zum Beispiel, ja, also die cleveren Autofahrer sind die, die alles sehen und alles checken und ihr Verhalten anpassen und das ist eben Multitasking und ja, also Sprachen lernen ist ein Booster für das kindliche Gehirn und hilft auch im Alter gegen Abbau.
Und darüber reden wir auch nachher noch gerne. Jetzt fange ich aber immer gerne im Podcast ein bisschen von vorne an, damit wir auch den Menschen mir gegenüber ein bisschen kennenlernen. Jetzt sind Sie gebürtige Italienerin, haben mir jetzt gerade vorher erzählt, aber Sie haben Österreich so inhaliert, dass Sie hier auch gar nicht mehr weg wollen. Wie war denn so diese Reise aus Italien hierher? War das immer schon der Wunsch, so Gehirnforschung, ah, das interessiert mich, das werde ich mal machen wollen oder war das eher zufällig?
Nein, das Leben lebt eine. Ja. Und ich bin Interrail gefahren und lande zufällig in Salzburg. das war die Zeit der Festspiele, ja, also die beste Zeit zum Hinkommen. Zwar teuer, aber trotzdem, ich habe in der Jugendherberge geschlafen und habe mich umgeschaut und ich habe gedacht, hier will ich leben. Bin wieder in den Zug eingestiegen, bin zu meinen Eltern zurückgefahren, habe gesagt, ich ziehe nach Salzburg. Ja, was machst du da? Nach Salzburg. Zuerst haben sie Straßburg verstanden. Dann sage ich, nein, Salzburg, Österreich. Weil ich war einen ganzen Monat auf Interrail gewesen. Ich war überall gewesen. Die haben nicht gewusst, von was ich überhaupt rede. Und dann sage ich, nein, ich gehe nach Österreich studieren. Mit welchem Geld? Wie machst du? Was willst du da studieren? Weil ich damals hatte ich in Turin inskribiert. Und Turin war damals eine ganz miserable Uni. Also du bist hingegangen in der Früh, hast nicht gewusst, ob die Professoren auftauchen und solche Spassettel. Und ich habe festgestellt, nach einem Jahr habe ich nichts gelernt. Und wie ich eben in Salzburg war, bin ich zufällig an der Evidenzstelle vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie sie jetzt heißt, Inskriptionsstelle wahrscheinlich. Und bin reingegangen zufällig. Und da habe ich gleich den Studienabteilungsleiter zum Sprechen bekommen. Und ja, also italienische Studenten, ja, natürlich können sie gern kommen. Und da denke ich mir, ja, dann ist die Welt offen für mich. Und bin dann zurückgekommen, Zimmer suchen, das hat auch alles sofort geklappt. Also was kein Salzburger versteht, wie das überhaupt geht. Das eine, die von der Jugendherberge in die Kaigasse geht, das sind 200 Meter, dass ich da schon ein Zimmer gefunden habe am ersten Tag. Also unglaublich. Ja, das Leben hilft auch manchmal. Also ein bisschen an Glück muss man haben. Und ja, und dann habe ich angefangen, hier zu studieren. Ohne, dass ich genau gewusst habe, was ich studieren möchte, weil zuerst habe ich diese Deutschkurse machen müssen, die damals zur Dekanatsprüfung geführt haben. Damals musste man belegen, dass man in der Lage ist, die Sprache zu verstehen. Gleichzeitig habe ich einen Fremdverkehrslehrgang gemacht an der Uni. Dann habe ich beide absolviert. Dann denke man, jetzt beiß ich erst recht in den Speck und habe angefangen mit Linguistik und Kunstgeschichte. Und meine Eltern haben sie wieder auf den Kopf gegriffen. Ja, aber das
war so, und die haben sich gedacht, oh je, die wird niemals im Leben einen Job bekommen.
Richtig, genau. Sie wird nie einen Job kriegen. Und dann war es auch schwer, ihnen überhaupt verstehen zu lassen, was Linguistik ist. Sprachen. Studierst eine Sprache? Nein, Linguistik, wie Sprache im Gehirn funktioniert. Ach so, was macht man damit? Nix, ja.
Im ersten Schritt mal nix, aber gut studieren.
Ja, ich würde auch jetzt jedem Menschen, der vor einem Studium steht, nur das zu machen, was ihm Spaß macht. Ja. Also ich würde nie sagen, das sollst du nicht studieren, weil die Jobaussichten schlecht sind. Jeder Mensch, der das macht, was seine Leidenschaft ist, erträgt Niederlagen und kann Opfer in Kauf nehmen. Haben die Eltern die Entscheidung für die Person, also fürs Kind getroffen, dann müssen die Eltern auch ständig pushen und ziehen und verzeihen und womöglich am Ende mit einer Niederlage leben. Und deswegen sage ich jedem jungen Menschen, vai dove ti porta il cuore, geh dorthin, wo dich das Herz führt.
Oh, schön. Aber das stimmt natürlich, man merkt es an einem selber auch, macht man das, wo das Herz liegt, oder macht man auch das, was vielleicht vernünftiger ist. Aber das Leben bringt einem manchmal auch vom Vernünftigen zu dem, wo das Herz eben schlägt. Manchmal braucht man auch einen Umweg.
Richtig, ja.
Und so ein bisschen ein Umweg war es ja dann auch bei Ihnen, dass Sie dann eben in diese Gehirnforschung dann auch tatsächlich gelandet sind.
Ja, und ich habe dann, im Endeffekt habe ich ein paar Studienrichtungen gewechselt. Ich habe auch Archäologie studiert, ein paar Semester und solche Sachen, was mich alles interessiert hat. Eigentlich könnte ich studieren, bis ich sterbe, ja, weil mich so viele Dinge interessieren. Und irgendwann habe ich realisiert, weil ich habe auch gleichzeitig gearbeitet neben dem Studium. Also meine Eltern konnten mir das Studium in Österreich nicht finanzieren. Und ich habe auf der Messe in Salzburg gedolmetscht, also Wochenende immer gearbeitet, unter der Woche schnell studiert, damit diese mehrfache Belastung nicht in aller Ewigkeit dauert. Und sehr sparsam gelebt auch, ja, muss man dazu sagen, weil ich auch Studiengebühren zahlen habe müssen, 4.000 Schilling pro Semester. Und damals war es viel Geld für eine nichtshabende Studentin wie ich. Und bin ich fertig geworden mit Linguistik und Germanistik. Was macht man da? Und dann habe ich gehört, dass sie in Linz auf der Uni wen suchen, also Leute suchen, Muttersprachler, die eine Sprache unterrichten. Und da habe ich mir gedacht, ja, sicher kann ich das, ja. Kann ich eh alles. Und ich bin hergekommen und habe dann festgestellt, so wie es damals unterrichtet wurde, lernt man nicht so schnell, wie ich mir erwartet hätte. Weil damals waren alle Studenten ganz brav. Ja, man hat ihnen gesagt, das ist zu tun und das haben sie wirklich gemacht. Also total brav und total bemüht. Ja. Und ich habe aber festgestellt, nach 2 Semestern, also das war das erste Jahr, dass meine ganz fleißigen Studenten am Ende des Semesters nicht wirklich sprechen, obwohl sie sich so bemüht haben. Und dann habe ich angefangen umzudenken, was könnte ich da, oder habe ich angefangen zu denken, ja, zuerst, was könnte ich da umstellen, damit es besser wird. Und so hat mich das Leben auch dorthin geführt, dass ich eine Spezialistin für Lernprozesse werde. Ja, das war sozusagen der Einstieg. Die Neurowissenschaft ist dann später gekommen.
Ich kann mich sogar erinnern, dass auch, wie ich damals im italienischen Kurs gesessen bin, das Thema des computergestützten Lernens schon ein Thema war und es ist immer wirklich von 20 Jahren, dass das her ist. Also auch da schon dieses, okay, wie kann ich es anders lernen, als jetzt zu Hause Vokabel auswendig packen?
Ja, ja, also für mich war es, also ich bin mehrsprachig aufgewachsen, ja, weil ich im Austertal in der Kindheit, also meine Eltern waren italienischsprachig, die Sprache des Austertal, also das Austertal ist zweisprachig wie Südtirol. Also ich möchte zuerst vielleicht sagen für die Hörerinnen und Hörer, die nicht das Austertal kennen, das liegt an der Schweizer und französischen Grenze, also wo das Matterhorn ist. Ja, Matterhorn und Mont Blanc gehören zur Hälfte zu Italien. Und von dort stamme ich. Und das, der Dialekt dort ist ein franco-provenzalischer, also ein französischer. Meine Eltern sind italienischsprachig gewesen, aber die Zweitsprache ist Französisch. Das heißt, ab Kindergarten wird Französisch auch gesprochen im Alltag. Ja? Also einmal betet man auf Italienisch, einmal betet man auf Französisch. So dass das Kind mit 10 Jahren dreisprachig ist, mehr oder weniger. Und es bleibt da nicht erspart. Ja? Es ist nun mal so, du wirst nicht gefragt, ob du mehrsprachig sein willst. Und das, finde ich, war super für mich, weil ich eben diese Switchen schon drauf hatte und weil dadurch das Gehirn eine Software, durch den Einbau einer Software, also all dieser Sprachen, wird die Hardware-Gehirn besser. Ja? Das heißt also, je anstrengender etwas ist in der Kindheit, umso besser, umso leistungsfähiger wird das Gehirn dann später. Und so habe ich dann Englisch und Deutsch ab dem 14. Lebensjahr gelernt. Und ich konnte sie relativ gut, auch schon mit 20. Und und für mich war es schmerzhaft, sage ich die Wahrheit, schmerzhaft zuzuschauen, dass meine Studenten nach 2 Semestern des braven Lernens nur, ja, also nicht fließend gesprochen haben, weil ich gewohnt war, ich nehme was in Angriff, geht sofort, also sprachlich, ich habe auch Holländisch gesprochen, also damals schon, und für mich waren Sprachen überhaupt keine Schwierigkeit. Und das war sozusagen dann mein Ausgangspunkt, wie mache ich das, dass die Studenten schnell lernen, besser lernen und dass das, was sie lernen, auch hängen bleibt. Und damals das computergestützte Lernen war in den Anfängen da. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mich jemals auch damit beschäftige, weil ich in erster Linie auch für diesen Menschenunterricht bin. Und ich habe es auch in Experimenten beobachtet, also der Mensch lernt besser mit dem Menschen.
Und der Mensch lernt besser mit Bewegung.
Richtig. Und ich habe damals entdeckt für mich und für die Studenten, ja, also ich hatte kein Programm, wie ich es besser mache, sondern ich habe alles ausprobiert. Und zum Beispiel, dass Grammatik nicht so gebüffelt wird, sondern in Form von Spielen. Also ich habe die Grammatik der Fantasie erfunden, dass ich die ganzen Begriffe mit Fantasiewörtern belege, zum Beispiel Konjunktiv Imperfekt war die Zeit der Schlange, weil sehr viele S drinnen sind, und Konditional Präsens die Zeit des Tigers, weil sehr viele R drinnen sind im Verb. Ja, also ich habe da andere Kategorien erfunden, natürlich nicht sehr orthodox, gell? Also ich war der Schreck der ganzen Kollegenschaft, weil die sich gedacht haben, ich habe einen Vogel, ja.
Ja, aber weil
ich auch natürlich.
Wenn man sich was traut, anders zu machen, ist man ja gleich mal als schräger Vogel abgestempelt.
Ja, natürlich. Ich bin gerne ein schräger Vogel, wenn das zu Resultaten führt. Und bei den Dialogen, bei den Texten, ja, war es so damals, Sie werden sich noch erinnern, wurde überall ein Tonträger vorgespielt, ja, CD zum Beispiel, 100.000 Mal den gleichen Dialog anhören. Beim, ja, dreimal ist gut, aber dann schläft man weg, ja, und ich öde mich auch an. Also habe ich angefangen, die Texte vorzusprechen für die Studenten und die haben mich zuerst angeschaut, ne, und dann habe ich gesagt, und sie sprechen mit mir mit und da haben sie nachgeplappert und irgendwann einmal habe ich angefangen, zufällig Gesten zu machen, die den Inhalt verdeutlichen, zum Beispiel ich und du und wo und hier und dort und so weiter, also deiktische Gesten, sagt man dazu. Und dann irgendwann einmal habe ich auch angefangen, den Hasen, also mit den Ohren zu machen und das Schwein mit dem Grunzen zu machen, ja, und so wie ein Schwein auszuschauen, die anderen anzuschauen. Und dann war es allgemein auch sehr lustig. Ja, Sie werden sich vielleicht erinnern, jeder hat gelacht und es war eine gute Stimmung da und irgendwann mal hat jeder verstanden, intuitiv, dass wenn sie die Gesten machen, dass sie auch die Wörter behalten. Und ich habe nur geschaut und sie haben aber auch geschaut. Also die ersten paar Lehrveranstaltungen, wo ich das eingeführt habe, da haben alle geschaut, weil niemand damit gerechnet hat, dass nach so viel Gaudi, ja, sie sind dann rausgegangen, haben alle gelacht, gell, und dann noch die Gesten nachgemacht und so, dass nach so viel Gaudi auch eine Lernleistung sich schon eingestellt hatte, bevor sie diese verdammten Vokabellisten in die Hand zu Hause nehmen und durchgehen. Also das war ein Zufall. Ja, also ich habe nichts nach Programm gemacht, weil das in keinem Lehrbuch war, in keinem Buch über Fremdsprachen, Fachdidaktik. Also das war, es hat damals eine Total Physical Response gegeben, ja, und es war Lernen mit Kommandos, also mach die Tür auf, mach die Schultasche zu oder solche Sachen, aber man konnte eine begrenzte Anzahl von Begriffen dadurch verwenden. Ja. Also über das Wetter zu reden, wäre schon schwierig geworden. Oder über sich selbst zu reden, wäre schwierig geworden, wenn man nur so gelernt hätte mit Kommandos. Und ja, und so hat mich auch das Leben in diese Richtung von selbst gebracht.
Wenn man das so hört, das klingt total plausibel. Erstens, wenn man Freude hat an dem, was man lernt, lernt man es leichter mit der Bewegung, das zu koppeln, macht total Sinn. Und jetzt habe ich vor meinem geistigen Auge eine Schule, wo die Kinder den Tag über, je nach Lehrkraft natürlich, und da will man auch nicht alle unter einen Kamm scheren, aber vom Grundsätzlichen her, man sitzt dort und lernt. Ist das nicht einfach total veraltet?
Natürlich, es ist veraltet und es ist nicht lerneffizient, ja, was die machen. Und es gibt jetzt mittlerweile, ich bin mittlerweile für meine Forschungsarbeit, also ich habe nur auf Englisch publiziert, also peer-reviewed und so weiter und so fort. Und mittlerweile bin ich eine der Pionierinnen in dem Bereich. Ich werde von der ganzen Welt kontaktiert. Und es setzt sich aber nicht um in Aktivitäten des Alltags für die allgemeine Schule. Und das ist das, was mir sehr schmerzt, weil ich sowohl die Experimente gemacht habe, die neurowissenschaftlichen Experimente. Ich kann erklären, warum es besser funktioniert. Nicht nur sagen, wisst ihr, es funktioniert besser. Und ich habe ein paar Verhaltensstudien gemacht, sondern ich kann auch jetzt erklären, warum es besser funktioniert. Und ich habe ein ganzes Instrumentar vorgelegt an Aktivitäten, auch in Form von Büchern für Lehrkräfte, damit man das anwendet. Und trotzdem wird es nicht gemacht.
Warum?
Ich habe eine Erklärung, die eine persönliche Art ist. Ich habe, also um Neues in die Welt zu setzen, muss man an einer Multiplikatorenstelle sitzen. Ja, ich bin Wissenschaftlerin, ich sitze im stillen Kämmerlein sozusagen. Das heißt also, ich habe keine angehende Lehrkräfte vor mir. Ja, ich habe Universitätsstudenten, aber sie sind nicht im Lehrberuf später tätig. Und das ist das Problem, dass ich nicht die Chance bekommen habe, an einer PH zum Beispiel tätig zu sein. Ich habe mich überall beworben und ich wurde nicht einmal zu Gesprächen eingeladen. Also wenn Professuren zum Beispiel zur Vermittlung der Fremdsprache ausgeschrieben wurden, wurde ich nie eingeladen. Ja? Also ich habe mich zwar beworben und ich hätte ein gutes Curriculum gehabt, aber Kein Interesse. Ich habe sogar mit einer PH in Österreich die Erfahrung gemacht, dass ich ihnen mehrere Konferenzen eröffnet habe mit einem Keynote und die haben mir immer gesagt, also wir hätten dich so gerne als Professorin bei uns, damit du das allen, auch den Studierenden erklärst. Und dann schreiben sie tatsächlich die Professur aus, ich bewerbe mich und ich kriege keine Antwort.
Komisch eigentlich.
Nein,
ja.
Es ist nicht komisch. Es hat System.
Ja, auch das kann, auch, also Veränderung ist einfach schwierig. Auch das ist, hat wahrscheinlich was mit dem Gehirn zu tun, dass wir uns mit Veränderung so schwer tun.
Auch mit Machtverhältnissen.
Mhm. Auch von außen.
Ja, also ich unterstelle diesen Personen, dass ich ihnen wahrscheinlich eine unbequeme Kollegin geworden wäre, weil die Pädagogik schon längst nach Gehirnwissen ruft. Also im Interesse der Kinder, der Jugendlichen, weil das, was ihn zum Beispiel in der Frühpädagogik machen kann, das ist ein Boosting des Gehirns, wenn man weiß, was man tun kann, ja, was alles möglich ist und vor allem, wenn man weiß, warum man es macht. Und da braucht man Grundlagen über das Gehirn. Es reicht nicht aus, dass jemand das dir erzählt. Ja? Man muss sich damit wirklich auseinandersetzen und eine sehr gute Ausbildung bekommen. Und danach sollte man auch gescheit bezahlt werden dafür, dass man durch eine harte Ausbildung gegangen ist, dass man sich Gedanken macht, dass man nicht alles, das was von oben kommt, annimmt und wenn es falsch ist, auch umsetzt.
Einfach weil's
bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel Klimatickets, PKW-Klimawartungen und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Dann reden wir doch mal ein bisschen über die Gehirnentwicklung und wie man sie auch fördern kann bei Kindern. Und das wissen wir, es gibt so einen Zeitraum im Leben, wo es wichtig wäre, Konjunktiv, für das Gehirn etwas zu tun. Jetzt ist die Frage, wie lange haben wir denn die Chance, quasi unser Gehirn aufzubauen und ab wann quasi ist der Zeitpunkt gekommen, wo es nur mehr noch bergab geht?
Also bergab, ich fange von hinten an, bergab geht's ab dem 20. Lebensjahr.
Oh no.
Ja. Also zum Beispiel jene Struktur, die für Kurzzeitgedächtnis zuständig ist, der Hippocampus, der schrumpft um circa 1% ab dem 20. Lebensjahr. Das sind keine guten Aussichten. Ne? Aber man kann viel machen. Aber auf das kommen wir später vielleicht noch drauf. Also wann sind diese sensiblen Phasen? Viele Hörerinnen und Hörer werden von Maria Montessori schon gehört haben. Also sie ist die Päpstin dieser Soft-Pädagogik, also dass man die Kinder liebevoll begleiten soll und dass man eben Rücksicht auf ihr Gehirn nehmen soll. Damals wusste sie es natürlich nicht, ja, was wirklich Sache ist. Sie hat es aber beobachtet, dass wenn man einem kleinen Kind etwas beibringt, dass es gut funktioniert, dass das Kind sehr, sehr schnell lernt, gerne auch lernt. Und je älter das Kind wird, umso weniger gut lernt das Kind das, was man vermittelt. Und sie hat von sensiblen Zeitfenstern gesprochen. Und in der Gehirnforschung weiß man jetzt, dass es um die Reifung des Gehirns geht. Das heißt also, in der Tiefe des Gehirns sind so Fortsätze der Gehirnzellen, man nennt sie Axone. Ja? Also die Gehirnzelle kommuniziert mit anderen Zellen nach außen über einen Fortsatz, der Axon heißt. Und die Axone bündeln sich. Ja? Also die wachsen sozusagen zusammen von einer Region A zur Region B. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also die Region, mit der man spricht, ja, die für das aktive Sprechen zuständig ist, ungefähr die Schläfe. Ja? Von der Schläfe zur Sprache sprechen und Sprache verstehen ist eine Gehirnregion über den Ohren, ja, wo man auch hört, ja, aber es ist auch Sprache dort. Und zwischen diesen zwei Regionen sind in der Tiefe des Gehirns Fasertrakte, sagt man dazu, das heißt Verbindungen, es sind Bündelungen von Axonen, die Kommunikation extra schnell, extra beschleunigen, ja, weil die Zellen kommunizieren an der Oberfläche des Gehirns, aber auch über eben diese Axone, die sich bündeln. Und diese Axone haben ein Maximum der Reifung. Das heißt, also wenn man jetzt so als eine Metapher nimmt, ja, wenn man diese Axone wie die Autobahnen der Informationsübertragung näher bezeichnet, ja. Also man muss mit dem Ausbau dieser Bahnen, dieser Autobahnen spätestens mit für gewisse Tätigkeiten mit 5 Jahren fertig sein. Und für andere Fähigkeiten kann es auch mit 10 beziehungsweise mit 15 sein. Aber zum Beispiel die sensiblen Zeitfenster der Sprachbeherrschung. Das Maximum erreicht man in den Jahren 0 bis 5. Und dann geht diese Lernkurve mit 45 Grad steil nach unten. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Kind mehrsprachig erziehen möchte, dann muss ich anfangen, sehr, sehr früh, idealerweise ab dem ersten Tag.
Von Beginn an.
Von Beginn an. Mhm. Weil wenn diese Autobahnen ausgebaut sind, ja, dann ist es zu spät. Wenn man sagt zum Beispiel, und ich habe mir auch einiges an Kritik geholt, ja, wenn ich auf Konferenzen in Österreich gesagt habe, Kinder mit Migrationshintergrund sollten sofort in den Kindergarten gehen, in einen deutschsprachigen Kindergarten, im Interesse der Kinder. Weil dass man ihnen Unterstützungslehre in der eigenen Muttersprache gibt, hilft ihnen nicht. Weil in dem Alter lernen sie eine Zweitsprache irrsinnig leicht. Und dann können sie auch in der Schule Deutsch gleich sprechen. Und dann haben sie auch keine Probleme der Sozialisation, weil ein Kind möchte mit den anderen Kindern nur spielen, kommunizieren und so weiter. Das Kind hat kein politisches Denken. Das Kind möchte sich nur integrieren und Spaß haben und dabei sein und mitmachen. Und wenn das Kind, wenn es dann in die Schule kommt, gleich spricht, wo haben wir ein Problem? Und das Kind hat sich auch nicht angestrengt dabei. Und diese frühkindliche Mehrsprachigkeit kann dazu führen, dass das Kind dann auch eine dritte, vierte Sprache problemlos lernt, so wie ich. Ja? Also ich denke, diese frühkindliche Sprachbeherrschung, die ist für Kinder essentiell. Ja, ich würde sagen, man müsste eigentlich in jedem Kindergarten auch Englisch als Zweitsprache vermitteln.
Schon ist mit ja dabei haben.
Mit ja. dabei, also spielerisch, natürlich spielerisch. Ja.
Ja, und wer eigene Kinder hat, der weiß das oder merkt das auch, die saugen das auf wie ein Schwamm und ist ja faszinierend, wie schnell das geht, wo man sich jetzt selber denkt, oh, da müsste ich mich plagen. Die nehmen sie es einfach und hauen es dann auch wieder raus, wo man selbst dann oft auch überrascht ist. Richtig. Gibt es Kinder, die das besser können als andere oder anders gefragt, haben wir alle so die grundgleichen Voraussetzungen von unserem Gehirn oder gibt es halt einfach welche, die schlauer sind oder cleverer sind als andere?
Also Fähigkeit hat, also sagen wir so, dass ein Kind in der Lage ist, zum Beispiel, sagen wir mit 12 Jahren 4 Sprachen fließend zu sprechen. Ja? Jegliche Fähigkeit, jegliches Können hat mit 2 Faktoren zu tun. Das eine ist die Genetik, ja, Nature, sagt man in der Fachsprache dazu. Und das andere ist die Prägung, Nurture. Nehmen wir an, ein Kind von Diplomaten, Mama ist Österreicherin, Papa ist Franzose, wird geboren in China. Die Nanny ist Engländerin. Es kann schon sein, dass das Kind bessere Lernfähigkeiten hat, weil im Gehirn zum Beispiel der Transport von einer Substanz über ein Gen reguliert wird. Und diese Substanz ist wichtig für den Aufbau von Netzwerken im Gehirn, die das Wissen und das Können speichern. Das kann schon sein. Aber die besten Voraussetzungen, ja, die beste Genetik, wenn kein Nurture, also keine Prägung da ist, führt zu gar nichts. Ja. Die Mama spricht zum Kind Deutsch, also sagen wir österreichisch. Ja. Der Papa spricht zum Kind Französisch, dann die Nanny Englisch und draußen muss das Kind auch irgendein eine chinesische Sprache, ob Mandarin oder, ja, also Chinesisch ist nicht nur eine Sprache, aber egal, dann kann das Kind tatsächlich als Teenie 4 Sprachen fließend sprechen. Mhm. Umgekehrt, habe ich nicht so gute Gene, tue ich mir schwer beim Lernen, aber ich werde unterstützt und ich werde gefördert. Und gefordert auch. Ja. Das heißt, man mutet mir zum Beispiel zu, dass ich im Kindergarten gleich Englisch lerne und Deutsch. Und ich bin vielleicht italienischsprachig. Ja. Sagen wir so, ich bin sozusagen nach Österreich gezogen mit meiner Familie. Jetzt komme ich als Italienerin in den Kindergarten und lerne Deutsch und Englisch. Das kann mir nicht schaden. Hm. Ja. Und ich lerne es auch schnell und gut und gerne, weil es Spaß macht. Und diese Lernprozesse werden oft vertagt auf Jahre, viele Jahre später, wenn ein Kind anfängt, mit 6 Deutsch zu lernen, ist schwierig dann in der Schule gut zu werden. Ja? Und dann stellt sich oft auch eine verständliche Verhaltensauffälligkeit ein, weil sich das Kind integrieren möchte. Wenn es ihm nicht gelingt, dann wird es vielleicht aggressiv. Ja, das kann man.
Wenn man sich nicht ausdrücken kann, sprachlich, richtig, kann das natürlich passieren.
Ja, genau. Ja. Dann wird man, versucht man anders zu kommunizieren und oft erwischt das Kind auch nicht das Angepasste vielleicht. Und ja, und deswegen denke ich, diese Gesellschaft sollte jetzt schon langsam auch von der Wissenschaft lernen. Ja, und das, was wir schon in den Datenbanken schon viele Jahre haben, sollte auch die Pädagogik integrieren in den Schul- oder Kindergartenalltag.
Jetzt gibt es ja diesen Ausspruch, denkst du noch oder googelst du schon? Und jetzt sind wir in Zeiten von der künstlichen Intelligenz, wo wir versucht sind, unser eigenes Denken auszulagern. Macht Ihnen das Sorge?
Nein, gar keine. Gar keine. Die KI, so wie jeder sie benutzen kann, ist nichts anderes als ein Zeitersparnis. Und man muss sich natürlich damit abfinden, dass die Ausdrucksfähigkeit junger Generationen durch die KI schlechter wird. Ich wollte sagen, massiv eingeschränkt wird, aber ich möchte schlecht sagen. Ja. Wenn wir nicht mehr schreiben brauchen, dann schränkt sich natürlich auch unser Denken ein. Ja. Und deswegen sind jetzt die Eltern gefordert. Nicht nur die Schulen, sondern die Eltern müssen verstehen, dass sie mit den Kindern sprechen sollen, dass sie dem Kind die Möglichkeit geben müssen, zu sprechen. Also selber ins Handy zu schauen und dem Kind ein iPad zu geben, das ist nicht gut. Ja? Das Kind lernt vom iPad nichts. Ja? Es gibt also wenig, also sprachlich nicht, weil um eine Sprache zu lernen, eine Interaktion notwendig ist. Eine Interaktion, die Kind angepasst ist. Das Kind stellt Fragen, wenn man zum Beispiel dem Kind eine CD einlegt mit einer Gute-Nacht-Geschichte, ja, machen viele. Das ist nicht gut. Man soll zum Kind sich setzen und dem Kind vorlesen. Das Kind hört zu, überlegt sich etwas, sagt etwas dazu, stellt eine Frage. Das ist Sprachförderung. Indem man mit dem Kind interagiert zu seiner eigenen Geschwindigkeit, lernt das Kind auch die neuen Wörter, lernt sich das Kind auszudrücken. Und das kann nur passieren mit einem Menschen oder optimal mit einem Menschen. Und was man nämlich jetzt, also man verteufelt jetzt die KI, ja, also die nimmt uns alles weg und so weiter und so fort. Ich muss sagen, einiges an KI ist total verwertbar, ja, auch für den beruflichen Alltag. Ich muss jetzt nicht, ich benutze für die Recherche, also für die wissenschaftliche Recherche, wieso muss ich die Datenbank durchscrollen und alles aufmachen und die 10-fache Zeit verwenden, um 5 wichtige Papers zu einem Thema zu finden. Und die KI sucht sie mir aus und nach den Kriterien, die ich vorschlage. Und das ist ein enormes Zeitersparnis. Und wenn man das nicht kapiert, da werden jene Länder, die die KI nicht verteufeln, wie zum Beispiel die Chinesen, ja, da werden diese Länder die Nase im Wind haben, auch wissenschaftlich, weil sie sich all diese Arbeit ersparen. Und ich finde, wir müssen aufhören, einfach immer nur in die Vergangenheit zu blicken und dass alles besser war, sondern wir müssen jetzt diesen Dingen in die Augen schauen und sagen, wie nutze ich das am besten, ohne dass mir ein Nachteil entsteht, beziehungsweise ich bin zum Beispiel, wir Wissenschaftler sind im internationalen Wettbewerb unterwegs. Ja, wir können nicht sagen, wir wollen es nicht verwenden, weil diese KI so eine schlechte Aura hat. Ja, die anderen machen es und die unterbuttern uns mit dem, was sie schneller machen.
Also man sollte sich eben nicht nur davor scheuen, weil es vielleicht gefährlich klingt, sondern eben auch, uns auch einen Nutzen, vielleicht sogar einen Wettbewerbsvorteil bringt.
Wettbewerbsvorteil, das hat auch Elon Musk gesagt. Also jene, die jetzt die nächsten Jahre sozusagen diesen Wettlauf gewinnen werden, sind jene, die die KI nutzen werden. Auch zum Beispiel beim Coden, ja, beim Schreiben von Programmen. Das ist so ein Thema und ich habe das kennengelernt und ich habe es blutig mit Blut und Tränen gelernt, ja, weil du programmierst, ich musste seinerzeit den Kernspintomographen programmieren, ja, also für diese Gehirn, sagen wir, Aufnahmen ist nicht das richtige Wort, aber nur, dass die Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung haben. Du musst praktisch dem Gerät sagen, was es zu tun hat, ja, es ist nicht dieses Knopf schalten oder Knopf drücken, wie zum Beispiel bei anatomischen Aufnahmen. Ja, das reicht, da ein paar Parameter fix eingestellt zu haben und drückt man auf den Knopf und die Maschine macht's. Bei Experimenten mit funktioneller Magnetresonanztomographie muss der Wissenschaftler sein eigenes Programm schreiben. Mhm. Ja? Und ich bin nach Leipzig gekommen an diese an dieses Institut, vor dem ich davor extremen Respekt gehabt habe und wo ich mir gedacht, dorthin werde ich nie kommen, weil es zu hoch ist. Eines Tages sitze ich dort am Schreibtisch und ich muss den Kernspintomographen programmieren. Und dann habe ich gelernt, dass das Vergessen einer Klammer, um irgendwas zuzumachen, bedingen kann, dass du 5 Stunden umsonst geschrieben hast, dass es immer ein Error meldet. Mhm. Ja? Und ich habe Monate gebraucht, dass ich mir das selbst beibringe. Weil kein Mensch hilft dir auch. Weil dort ist auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn du programmieren kannst und die anderen nicht. Gell? Mhm. Und jetzt kann man zum Beispiel so etwas, man kann der KI ein Skript schreiben lassen, das ein Tomographen so und so bedient. Mhm. Warum nicht? Mhm. Die vielen Monate, die ich da verschwendet habe, dass ich mich geärgert habe, dass ich Blut und Tränen geweint habe, ja, das hätte man alles sparen können. Hätte ich vielleicht 2 Papers mehr geschrieben in der Zeit. Mhm.
Stimmt. Also eine große Zeitersparnis. Jetzt haben wir hoffentlich in unserer Kindheit viel lernen dürfen. Jetzt stellt sich die Frage, wie halte ich denn mein Gehirn auch im Alter fit?
Indem man nie aufhört zu lernen, indem man sich gar nichts schenkt. Ja? Ich könnte schon in Pension sein, das sage ich ungern. Ja? Aber ich gehe nicht. Erstens, weil mir die Arbeit so einen Spaß macht. Ja, also Arbeit ist Bestandteil meines Lebens. Also und jetzt bin ich auf der Höhe meines Wissens. Es wäre auch dumm, dass ich all das einfach in eine Ecke stelle und sage, ja, das war's, damit ich einmal mehr Skifahren gehe. Ja, das natürlich manchmal.
Wäre auch fein.
Ja, manchmal schmerzt schon, wenn ausgerechnet am Wochenende das Wetter miserabel ist. Ja, weil es die ganze Zeit schneit und am Montag 8 Stunden Sonne, Frischschnee und alles und ich sitze am Schreibtisch. Tut natürlich weh, ja. Und da denke ich mir, ja, andere in meinem Alter sind jetzt am Werk und Skifahren ohne Leute, ja. Andererseits ist meine Tätigkeit für mich so spannend nach wie vor. Ich habe auch nach wie vor 2 ganz wichtige Fragestellungen der Gedächtnisforschung im Petto und die möchte ich noch beantworten, ordentlich bearbeiten, bevor ich den Abgang mache. Ja.
Welche sind das?
Es sind 2 Fragen, die das Lernen von Vokabeln mit Bewegung verknüpfen, aber das kann ich nicht so im Detail sagen.
Okay,
ich will es auch nicht sagen. Nein,
ist gut, ist ja gut. Aber schön, wenn man noch eben Fragen offen hat und man denen sich widmen kann. Jetzt kenne ich viele ältere Leute, die sagen, ja, ich halte mich eh fit, ich mache jeden Tag ein Kreuzworträtsel. Reicht denn das, um sich fit zu halten? Braucht man nicht auch neue Reize?
Es reicht nicht. Es reicht auch nicht, diese Anti-Aging-Geschichten am Computer zu machen, ja, weil das alles viel zu bequem ist. Selbst wenn diese Dinge ein bisschen anstrengend sind, ja, dass man versteht, wie man diese Form rotieren soll, etc., ja, das bringt nichts. Ich habe eine Studie, es gibt eine Übersichtsstudie, über die ich auch oft in meinen Vorträgen rede. Und diese Übersichtsstudie fasst 10 andere Studien zusammen. Also ob es einen Transfer der Fähigkeiten gibt, wenn ich jetzt diese Computer-Anti-Aging-Programme bediene, ja, und ich habe dann, ich erreiche eine gewisse Punktezahl und dann heißt es, ja, du hast was für dein Gehirn getan. So, und dann haben diese 10 Studien sich angeschaut, wenn jemand jetzt sein Programm gut absolviert hat am Computer, überträgt sich das auch in Tätigkeiten des Alltags. Zum Beispiel, dass ich mir eine Einkaufsliste so merke, ohne sie aufzuschreiben. Ob ich noch in der Lage bin, eine Fremdsprache zu lernen und so weiter und so fort. Denn wir lernen diese Dinge nicht per se für sich. Ja, wir wollen Also wenn es schon ein Training ist, meinen wir, wir machen dieses Training im Trockenen am Computer, damit wir im Alltag besser sind oder gut bleiben oder nicht abbauen. Ja, das ist ja das, was sich ein User vorstellt, der so ein Programm bedient. Und dem ist aber nicht so, leider Gottes. Ich würde es mir auch wünschen, dass man ein bisschen klickt und dingst und dann, dass man dann super wieder wird, ja, dass man wieder einen neuen Beruf lernen kann oder sowas. Juhu, wäre sehr cool. Nein, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist es, dass wir uns anstrengen, dass wir uns nichts schenken. Ja, und ich denke mir manchmal, ja, jetzt muss ich auch noch mit der KI das und jenes machen. Und manchmal bin ich auch schon ein bisschen denkfaul. Denke mir, was muss ich alles noch lernen? Ja, mein Gott, auf meine, wie man auf Oberösterreich gesagt, auf meine alten Tag, ja, was muss ich lernen noch? Und dann denke ich mir, Manuela, lernst jetzt, weil es das beste Anti-Aging für dein Gehirn ist. Für andere wäre das unmachbar, ja, weil sie eben keine Vorkenntnisse haben und sie haben sich noch nicht hingequält. Ja. Ich habe damals mit dieser Programmierungsgeschichten habe ich mich hingequält und jetzt ist für mich der Step auch nicht so ein großer zum nächsten, ja, zur nächsten Stufe. Aber andere Menschen könnten zum Beispiel, wenn sie unbedingt in Pension gehen wollen, ja, oder müssen, da müssen sie eine Tätigkeit für sich dann finden, wo sie sich richtig anstrengen. Und dann bauen sie nicht ab, weil das Gehirn von selbst abbaut. Ja, es ist auch wie die Haut abbaut, die Muskeln abbauen, die Knochen abbauen. Das Gehirn ist auch in dieser Liga der Abbauers, ja, der Abbauer. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich tue nur Zeitung lesen oder ich werde verreisen. Ja, aber das ist ja nicht anstrengend.
Obwohl Zeitung lesen natürlich zu empfehlen ist.
Natürlich, alles zu lesen.
Muss ich an dieser Stelle
und nicht,
sagen.
Natürlich, Zeitung lesen und auch die langen Artikel. Also nicht à la Kronenzeitung nur 10 Zeilen. Ja, die Feuilleton am Wochenende, was nämlich die oberösterreichischen Nachrichten immer haben. Ja, und auch kritisch sein. Mhm. Vielleicht auch eine andere Zeitung dazulegen und schauen, ja, wo was ist und sich dann weiterbilden auch. Politisch zum Beispiel, gesellschaftspolitisch. Das sind ja lauter interessante Sachen. Nicht einfach sitzen bleiben auf das, ich habe schon genug getan. Weil das ist der Einstieg in den Abbau, aber den selbstbewirkten. Weil wenn ich weiß, es ist wie bei den Muskeln. Ja? Also viele haben die Erfahrung gemacht, sie haben Sport intensiv betrieben, da bauen sie Muskeln auf. Dann lassen sie ein bisschen locker, ja, da baut sich der Muskel ab. Das Gehirn ist nicht ein Muskel, klar, aber das Gehirn, da gibt es ein Prinzip, ja, in der Branche sagt man immer, use it or lose it. Also entweder setzt du dein Gehirn ein oder du verlierst es, du baust ab. Und das gilt eigentlich ab dem 20. Lebensjahr. Und deswegen ist es nie zu spät, um einen neuen Job zu lernen. Ich mache auch jenen Menschen immer Mut, die einen beruflichen Umstieg machen. Ja, sicher. Und wenn es auch mit 50 ist, mein Gott, das Leben ist lang, vielleicht macht dir der Job eh super Spaß. Und vielleicht entdeckst du Dinge, die neu sind, die dir auch einen besseren Ausblick geben oder wo du Spaß hast. Wenn du einen Job hast, der dich nur anödet, dann steig um. Wurscht, wie alt du bist, ja, weil es geht ja um dein Leben. Jeder Tag ist wertvoll. Und dann muss man auch bereit sein, sich anzustrengen und nicht sagen, ja, ich bleibe bei dem Job, der mir keinen Spaß macht, weil ich habe eh schon das und jenes gemacht und ich habe eh nur mehr 15 Jahre zur Pension. Mein Gott, das sind Aussichten, ja. Und es ist nie zu spät, um sein Gehirn fit zu halten. Es ist nie zu spät, um zu lernen.
Auch wenn es ein bisschen unbequem ist. Und wir sind ja so gern verhaftet in unserer Komfortzone.
Richtig.
Aber da muss man uns selber den Fußtritt geben, hinaus, naja, wenn man es möchte.
Naja, ich sage immer, also ich werde auch immer gefragt, öffentlich und auch bei den Vorträgen, die ich halte, die öffentlichen Vorträge, was motiviert sie denn? Ja, weil ich bin zum Beispiel im Sommer, also es gibt für mich keinen Urlaub mehr ohne Sport. Ja, letzten Sommer bin ich geradelt von den Viktoriafällen nach Kapstadt. Nicht die ganze Strecke, weil sie nicht befahrbar ist, die ganze Strecke mit einem Fahrrad. Aber es waren immerhin 1300 Kilometer. Im September bin ich mit dem Flixbus nach Bari, also Süditalien, gefahren mit dem Fahrrad. das war eine Solo-Expedition und bin von Bari zurück nach Tawis mit dem Fahrrad, mit den Backtaschen, natürlich kein E-Bike, versteht sich, kriege ich erst mit 99, bin ich zurückgeradelt mit den schweren Backtaschen und gefahren bei ärgstem Wetter und Regengüssen etc. Ich schenke mir nichts, ja, und ich schenke mir nichts im Alltag, im Beruf, im Urlaub. Warum nicht? Was motiviert Sie dazu? Und ich sage immer, ich war Anfang 2000er Jahre sehr viel in Innsbruck hospitieren an der Neurologie und ich war auch in der Gedächtnisambulanz. Und in die Gedächtnisambulanz sind jene Patienten gekommen, die schon dement waren oder leichte kognitive Störungen hatten. Und ich habe gesehen, wie schnell das geht. Ich habe auch beobachtet, wie schnell Demenz voranschreitet. Ja. Und manche sagen mir, ah, es ist genetisch bedingt. Nein, stimmt nicht ganz. Es ist epigenetisch bedingt. Es kann schon sein, dass ich Demenzgene habe. Aber wenn ich nichts dagegen tue, dann macht's Klick und am Tag X bin ich dement wie meine Mutter. Ja? Wenn ich aber auf diese Gene einwirke im Sinne der Epigenetik mit viel Bewegung, mit Lernen, also lebenslangem Lernen, ja? Jene, die eben Angst haben vor Demenz, da müssen sie sich streng nehmen. Weil am Tag X, wenn dann Demenz diagnostiziert wird, ist dann zu spät. Man muss es vorher machen. Da muss man die Komfortzone vorher verlassen. Man muss vorher runter vom Sofa gehen. Und dann, also Bewegung, Lernen und Ernährung. Die richtige Ernährung hilft auch, ein gutes Immunsystem zu haben und auch ein fittes Gehirn zu haben. Und das ist alles natürlich... Es wird einer nichts geschenkt im Leben. Ja? Will ich fit bleiben? Will ich im Alter gut im Kopf sein? Es wird dir nichts geschenkt. Nichts ist ein Produkt des Zufalles. Und das ist meine Motivation. Also das, was ich machen kann, mache ich. Und wenn ich mich schinden muss, dann tue ich es.
Wunderschöne Einblicke. Vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten nur ein bisschen weiter plaudern. Aber das machen wir anders mal.
Ja, gerne.
Machen wir mal eine Fortsetzung. Ich stelle zum Schluss immer eine Frage.
Ja.
Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die Sie ehrlich stolz sind, die wir uns von Ihnen abschauen könnten?
Stolz bin ich nicht, aber es ist eine Eigenschaft, die mich vielleicht von anderen unterscheidet. Und zwar, ich bin Perseverante. Und Perseverante auf Italienisch heißt es, hartnäckig ist nicht das richtige Wort, ja, ist nicht die richtige Übersetzung, sondern perseverare heißt es, an einer Sache dranbleiben und so lange dranbleiben, bis sie gelingt.
Wunderbar, eine schöne Eigenschaft, die wir uns vielleicht ein bisschen zu Herzen nehmen können und die vielleicht auch fürs Gehirn gut ist, wenn man eben dranbleibt beim Lernen und beim was tun und beim sich bewegen.
Genau.
Nehmen wir uns mit. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank und vielleicht bis bald.
Vielleicht bis bald.
Dankeschön. Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.